Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Und dann hast du da, weiß ich nicht, 25 bis 30 Zentimeter Prügel mit 6, 7 Zentimeter Durchmesser. Damit kannst du Leute erschlagen, wirklich.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Ich habe natürlich meine Quickie-Fragen für den Anfang vorbereitet. Mhm. Und normalerweise mache ich das ja so, dass ich die losen lasse. Mhm. Bei dir, weil dein Beruf was ist, was ich gar nicht kenne, habe ich gedacht, ich hol mal so ein paar Klischees raus und du sagst mir so im Rapid Fire wahr oder nicht wahr. Mhm. Oder so kurze Antworten auf diese kurzen Fragen. Okay. Es sind 10 Stück. Mhm. Bist du ready?
Auf jeden Fall.
Okay. Pornodarstellerin. Lifestyle oder einfach nur Beruf?
Lifestyle.
Wie viel Prozent deiner Porno-Orgasmen sind echt gewesen?
50-50.
Schon mal Sex mit einem Fan gehabt?
Nein.
Was magst du besonders an deinem Job?
Das Reisen.
Pornodarsteller haben privat gar keinen Bock mehr auf Sex. Wahr oder falsch?
Falsch.
Du hast einen neuen Partner und lernst die Schwiegereltern kennen. Was sagst du, was du beruflich machst?
Online-Unterhaltung.
Was magst du am wenigsten an deinem Job?
Oh, schwierig. Oh Gott. Tasche packen.
Wird tatsächlich manchmal Fake-Sperma für Szenen verwendet?
Ja.
Oh mein Gott, du musst mir das Rezept verraten. Fandest du schon mal einen Drehpartner richtig abstoßend?
Jein.
Okay. Mhm. Wie bereitet man sich auf eine Analszene vor?
Rechtzeitig aufhören zu essen, viel spülen. Ich spüle mit Wasser, jeder macht das, wie er möchte. Und dann halt erst nach der Szene wieder essen.
Okay, vielen Dank. Das war's dann auch schon mit unseren Quickie-Fragen. Okay, da sind jetzt schon einige Dinge dabei, die ich gerne weiterfragen möchte. Mhm. Bevor wir das machen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer jetzt hier vor dem Mikro sitzt?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Julie Love. Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren im Erotik-Business unterwegs. Habe mit Webcam angefangen von zu Hause und habe dann angefangen, ein paar Schmuddelfilmchen, Erwachsenenunterhaltung zu machen. Und das ist relativ schnell, hat sich das rumgesprochen, sodass ich halt wirklich weltweit gebucht wurde. Von England über Barcelona war ich, L.A., Paris, überall. Das ist halt wirklich ein Luxus, den mir der Job einfach mitbringt. Den könnte ich mir sonst nicht leisten. Und ansonsten bin ich eigentlich gelernte Physiotherapeutin für schwerbehinderte Kinder. So habe ich eigentlich mal angefangen. Und lebe in einer offenen Beziehung jetzt seit 11 Jahren, super glücklich. Mach alles alleine, bin mein eigener Chef, also kein Management, keine Agentur, kein Zuhälter oder sonst irgendwas, was man denkt, ich entscheide alles selber. Bin jetzt 35 Jahre alt und geboren in Berlin und wohne immer noch in Berlin, eine aussterbende Spezies, würde ich fast behaupten.
Ja, ich glaube auch. Ja, krass, okay. Kannst du mir sagen, wie viele Sexualpartner du hattest?
Nein.
Okay.
Und ich mache mir auch nicht die Mühe, rückwirkend zu zählen, weil das wäre zu anstrengend. Ich habe es irgendwann mal versucht und dann habe ich gedacht, ach komm, lass. Es macht eh keinen Sinn. Es ist auch eigentlich völlig egal.
Ja, absolut. Dann würde ich gerne wissen, ach nee, du hast eigentlich jetzt schon alles so, meine Fragen so, wer sitzt denn hier vor mir? Vielleicht noch deine Identität und deine Sexualität. Mhm.
Ich bin eine Frau, gebürtig und auch lebend quasi und bin bisexuell. Mhm. Mehr gibt's eigentlich nicht. Unspektakulär, würde ich sagen.
Ja, aber ich meine, ist auch fein. Und dann die letzte Frage, die habe ich jetzt neu eingeführt. Wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war's?
Tatsächlich ist es jetzt echt schon ein Momentchen her, weil ich eine kleine Pause hatte. Also so anderthalb Wochen ungefähr das letzte Mal. Und es war sehr geil. Der beste Sex ist immer noch zu Hause.
So nämlich. Ja, okay, ich sehe schon. Okay, fantastisch. Vielen Dank. Ich freue mich total, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Dann lass uns mal direkt reinstarten. Mhm. Wir haben mit dir eine sehr besondere Situation, weil die meisten Gäste beschreiben ja ihre Genitalien. Mhm. Aber man bekommt sie ja nicht zu sehen, sozusagen. Und ich fände es total cool, wenn du Lust hast, auch deine Genitalien zu beschreiben. Mhm. Und theoretisch kann man sie sich ja auch anschauen. Ich habe tatsächlich ein, zwei Videos von dir gesehen und fand es mega cool. Du hast richtig schöne Videos gedreht. Genau, aber das fand ich jetzt mal eine spannende Situation.
Das von einer Frau ist natürlich noch tausendmal mehr wert. Also, sorry Männer, aber so ein Kompliment von einer Frau kriegt man eher selten und ist dann auch immer sehr, sehr echt und ehrlich. tatsächlich kann man meine Genitalien bald sogar kaufen. 1:1 von innen, außen, Farbe, alles komplett identisch.
Was?
Ja, ich habe einen Sponsor und lasse die gerade in Japan produzieren, weil die haben einfach das beste Silikon und dann wird die einfach 1A, wirklich.
Oh mein Gott, du hast doch dein eigenes Flashlight sozusagen.
Mhm. Aber so komplett, also ich kann dir nachher Bilder zeigen, es ist unfassbar, was die inzwischen schon hinkriegen. Also wirklich bis in die kleinste Poren, die Lippchen, alles ist komplett identisch.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja, okay. Das heißt, alle, die zuhören, ihr wisst Bescheid. Augen aufhalten, wenn es dann fertig ist. Aber magst du trotzdem mal beschreiben? Oder?
Ja, also rein farblich gesehen ist meine Vagina ein bisschen dunkler als mein Hautton. Ich habe relativ lange Lippen, aber zwei, also die inneren, sind, eine ist ein bisschen länger als die andere. Ich weiß jetzt nicht genau welche, aber ist auch egal. Ich habe neu gelernt durch den Abdruck, den ich gemacht habe, dass ich nur 4,5 Zentimeter tief bin. Jetzt fragen sich einige, die schon ein paar Filme von mir gesehen, wie geht denn das? Da muss doch mehr Platz sein. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mobile Organe oder sowas, aber es sind offiziell wirklich nur 4,5 Zentimeter tief.
Die Tiefe, wird das gemessen bis zum Muttermund dann?
Mhm.
Das ist ja krass.
Wahnsinn, ne? Habe ich mir auch gedacht. Ja.
Okay.
Genau so habe ich auch reagiert und dachte mir so, aha, also spannend.
Ja.
Ja, ansonsten, was soll ich noch beschreiben? Relativ leuchtend rosa von innen.
Mhm.
Ich bin rasiert, also eigentlich auch gelasert komplett.
Mhm.
Also da wächst auch nichts mehr. Auch wenn ich schon ein paar Mal gefragt wurde, ob man nicht mal was stehen, nein, geht leider nicht. Da wächst nichts mehr. Und ansonsten, ja.
Ja.
Erstmal so im Großen und Ganzen.
Perfekt. Magst du deine Brüste einmal kurz beschreiben?
Ja, ziemlich groß. Und leider nicht echt. Aber nein, was heißt leider? Ich wollte das ja so. Ich habe über ein Kilo Silikon pro Seite drin inzwischen.
Wow.
Ja.
Ist aber es ist auch Ende jetzt. Gar oder? Nicht.
Mm-mm.
Also easy peasy.
Hatte ich aber auch noch nie. Also Probleme mit dem Rücken. Und ich hatte auch, bevor ich habe mich operieren lassen, schon ein C-Körbchen, volles C-Körbchen.
Mhm.
Also je nachdem, wie viel man wiegt, natürlich, klar. Also manchmal war es auch schon D. Also deshalb, ich hatte schon große Brüste, aber ich mag halt sehr große Brüste.
Ja.
Und wollte die halt unbedingt haben. Deshalb wollte ich die großen Brüste schon haben, bevor ich den Job angefangen habe. Weil viele denken immer, ich habe den Job und mir dann die Brüste hab machen lassen.
Ja.
Nein, der Job hat mir nur die Zeit und das Geld, die Möglichkeiten geschaffen, um meine Brüste machen zu lassen. Der Wunsch war schon viel früher da.
Ja, okay, krass. Und macht das was für deinen Job? Also hast du das Gefühl, mit den noch größeren, ist das was Positives jetzt im gebucht werden Sinne? Oder?
Ich sag mal so, natürlich gibt es immer Männer, die nur auf natürliche Brüste stehen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, aber ich habe noch keine schlechten Erfahrungen mit großen Brüsten gemacht. Gar nicht. Also ganz im Gegenteil, sowohl bei den Usern als auch oder bei den Fans als auch bei den Produktionen kam es bisher nicht negativ an. Ich muss aber dazu sagen, ich habe wirklich auch gut verheilte Narben, sie sehen nicht schlimm aus. Meine Brüste sehen nicht aufgesetzt
nicht.
Aus. Na, also so, dass wirklich teilweise Leute immer noch fragen, ob die echt sind, wo ich mir denke, na gut, so nett war der liebe Gott nun doch nicht zu mir. Aber Sie sehen schon toll aus. Ich mag sie auch sehr, sehr gerne.
War sehr schön. Richtig cool. Du hast gesagt, wir haben eigentlich zwei Themenblöcke. Mhm. Einmal dein Job und einmal eine offene Beziehung, die schon lange geht, ne?
Ja.
Ich habe jetzt im Vorgespräch erfahren, das ist aber auch so ein bisschen connected, weil ihr das alles zusammen aufgebaut habt. Du hast erst angefangen in der Industrie, da wart ihr schon zusammen.
Genau, ja.
Das klingt total schön, was den Rückhalt und dieses Konstante angeht, ne, dass man sich da irgendwie was aufbauen kann gemeinsam. Magst du mir mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt da reingekommen bist? Also von Physiotherapeut, wie kommt man drauf? Oh, ich mache jetzt Camgirl.
Ich sag mal so, die Physiotherapie-Ausbildung ist eine unfassbar tolle Ausbildung und ein wahnsinnig dankbarer Job. Leider immer noch einen, wo du selber finanzieren musst, die Ausbildung. Das heißt, du gehst mit einem Batzen Schulden aus dieser Ausbildung raus und das abzubezahlen mit dem Gehalt, schwierig. Also habe ich angefangen mit Nebenjobs. Die habe ich während der Ausbildung auch schon gehabt. Hab an einer Bar gearbeitet in Berlin, also war schon im Berliner Nachtleben, hab die ein oder andere außergewöhnliche Kreatur getroffen. Und dann wurde mir gesagt, probier doch mal Webcam, bist doch hübsches Mäuschen, kannst du doch machen. Ja, und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und hab halt gemerkt, dass ich, ja gut, in einer Stunde vor der Cam so viel verdiene wie den ganzen Abend an der Bar. Also habe ich relativ schnell einen kleinen Umschwung gemacht und bin dann halt, habe mich selbstständig gemacht. Und
also du bist
dann da,
direkt komplett headfirst reingestartet.
Ja, ich wusste halt einfach so, das will ich, da habe ich Bock drauf. Und wenn ich es jetzt nicht probiere, wann dann? Also entweder ganz oder gar nicht. So, ich wollte keine halben Sachen. Und deshalb habe ich einfach alles auf eine Karte gesetzt, habe gesagt so. Schatzi, machen wir das zusammen, wir ziehen das durch, komm, wenn du das willst, dann kriegen wir das hin.
Holy moly, so, aber angefangen. Das braucht ja auch Mut.
Ja, und hätte ich gewusst, was für ein Rattenschwanz da hinten dran hängt, hätte ich wahrscheinlich mir noch 2-3 Mal überlegt, ob es wirklich der richtige Schritt ist, aber Gott sei Dank wusste ich es nicht, weil ich würde es immer wieder machen.
Spannend, was meinst du mit Rattenschwanz?
Menschen, die du in Anführungszeichen verlierst, die dir doch sehr nahe standen, wie sich die Meinung von den Leuten, die du ganz dolle wertschätzt, dann auf einmal ändern, nur weil du den Job veränderst. Jeder weiß es besser, jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. Jeder setzt sich nur noch auf diesen hohen Podest der Pornodarstellerin. Aber so dieses Normale, es wird alles sehr oberflächlich, um's mal.
Ja.
Und das, hätte ich so nicht gedacht.
Ja, glaube ich. Also auch mit Beziehungen und Freundschaften sozusagen, die man... Auch
Familie, alles, ja. Deshalb sage ich, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte es trotzdem genauso gemacht, wie ich es jetzt gemacht hätte.
Ja.
Allerdings war es schon doll teilweise, ja. Ja.
Krass. Was genau meinst du mit diesem... Jeder weiß es besser. Und hattest du mit Vorurteilen zu kämpfen?
Ja,
oder?
Immer noch. Nur ich habe halt einfach für mich gelernt, dass es nichts bringt, mich für etwas zu rechtfertigen, wofür ich stehe. Und deshalb tue ich das nicht mehr. Und nehme damit den Leuten so ein bisschen die Angriffsmöglichkeit. Aber was ich meine mit, sie wissen alles besser, sie wissen halt, was für dein Leben am besten ist. So, auf gar keinen Fall, das kannst du nicht machen, ist doch viel zu gefährlich. Du willst vor die Webcam dich nackt zeigen, was sollen die Leute von dir denken? Was denken deine Eltern dann von dir, wenn du das machst? Mach das nicht. Und dann kamen die ersten 1.000, die ersten 10.000 Follower und dann auf einmal waren sie, oh, hi. Das ist aber richtig toll. Mensch, hast es aber voll geschafft. Mega. Musst mir mal sagen, wie du das so machst. Und kannst du mir mal den Tipp geben? Auf einmal war ich wieder die Tollste. Ja. Das ist halt so ein bisschen unsere Gesellschaft, ne?
Und das hat dann natürlich einen super bitteren Nebengeschmack, wenn dann die Leute wieder ankommen, ne?
Ja, vor allen Dingen auch für die Leute, die du neu kennenlernst. Weil du hast immer dieses Zwiegespaltene. Du hast immer diese zwei Sichtweisen und guckst die Menschen viel, viel genauer an. Also ja, Dabei können sie gar nichts für das, was die Leute davor verbockt haben.
Klar, aber es macht einen misstrauisch, ne?
Total.
Hm. Und trotzdem sagst du, du würdest alles wieder genauso machen, weil du für dich mit deinem Werdegang happy bist.
Ja, und ich bin verdammt gut in dem Job.
Ja. Wie bist du denn dann da reingekommen? Also du hast dann an der Kamera angefangen.
Vor der Webcam, genau, zu Hause. Genau, vor der Webcam zu Hause. Mhm. Bin auch ins eiskalte Wasser gesprungen, habe nicht mal gewusst, wie der Chat funktioniert. Und diejenige, die mir gesagt hat, so ja, und du kannst ja Webcam machen und ich vermittel dich da und dahin und da und dahin, war die erste, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollte und wollte dann irgendwelche Prozente von mir haben und den Vertrag da über mich, über sie laufen lassen. Ach, da habe ich mir schon gedacht, na, wo bin ich denn hier gelandet?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ich brauche dich nicht, dann rufe ich da selber an in der Firma, habe mir die Telefonnummer aus dem Internet rausgesucht und habe da angerufen.
Geil!
Und bin dann zum Gespräch und dann habe ich mir das angeguckt. Die haben mir damals ein Studio zur Verfügung gestellt, wo ich anfangen konnte, weil ich hatte jetzt nicht das Equipment dafür, gleich anzufangen. Aber so konnte ich gleich loslegen und habe so viel gelernt in dem ersten halben Jahr, über mich selber, über Kommunikation, über die Psychologie, über Sexualität, über Fetische, ganz viel. Ja. Über gescheiterte Beziehungen, glückliche Beziehungen, Dinge, die nicht ausgesprochen werden. Das ist ja nicht nur vor der Webcam der Sex, der wichtig ist, sondern bin zum Großteil Beraterin, Therapeutin, ja, Freundin.
Krass. Das heißt, es war eigentlich eher so eine Leute, die Austausch gesucht haben und so das Gefühl, Nähe zu dir haben zu können.
Ja, viel einfach die persönliche, aber trotzdem anonyme Aufmerksamkeit, Wertschätzung, was auch immer sie gerade, was ihnen fehlt, was sie gerne haben möchten und brauchen. Sie können anonym bleiben. Das ist dann irgendwie für Männer doch kein Fremdgehen. Bei den meisten Frauen, die es rausbekommen, dass die Männer das machen, die sehen das ein bisschen anders. Aber für Männer ist das halt, solange die Distanz mit dem PC da ist und ist das für sie irgendwie nicht der Schritt des Fremdgehens. Ist, wie gesagt,
spannend.
Ja, ein spannendes, habe ich mir auch gesagt, ist ein spannendes Thema. Aber so hat das Ganze quasi angefangen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass die ganze Zeit mit mir alleine zu sein, nicht, dass es... Ich habe immer mit Menschen gearbeitet, immer persönlichen Kontakt, den ganzen Tag zu Hause, alleine. Aber ich musste raus.
Da geht man so ein bisschen ein, dann, ja. Ne? Wenn man eher, ja. Mhm.
Und die Agentur, wo ich halt meine Webcam mache, die hat gesagt, pass auf, wir können auch ein paar Werbespots drehen. Dann kommen auch mehr Leute noch in deine Cam. Oder wenn du magst, können wir mal so ein Filmchen machen. Wir haben jetzt gerade das und das Projekt. Die haben mir einen... Motto quasi in den Kopf gesetzt, das ziehe ich von Anfang an mit und das ist alles kann, nichts muss. Und genau so haben sie mir quasi sämtliche Türen geöffnet und mir trotzdem einen guten Rückhalt geschaffen. Also ich habe nie irgendwie Sorge gehabt, dass mir was passieren könnte, weil die echt sehr persönlich sind. Du hast immer jemanden zum Ansprechen und also... Bis heute, ich bin immer noch von Anfang an in derselben Firma.
Also einfach geblieben, weil du happy bist.
Trotz Abwerbeversuche, ohne Ende. Mhm. Immer noch, genau.
Ja, guck mal. Aber da sieht man mal, ne, wenn sich Leute wirklich kümmern, was dann da, dass einfach auch langfristige Geschäftsbeziehungen mit Vertrauen dann da sind, ne? Und das, verstehe ich. Okay, und dann hast du dann einen ersten Werbespot gedreht oder?
Genau, dann habe ich mein erstes Fotoshooting gemacht. Wenn ich mir die Fotos heute angucke, dann sehe ich so super verkrampft aus. Das muss so anstrengend gewesen sein.
Warst du nervös?
Wahnsinn. Ne? Ja, natürlich. Ich war richtig nervös. Das erste Mal Fotos machen, oben ohne und ach, es ist teilweise wirklich, es ist wirklich richtig aufregend gewesen. Dann habe ich gesagt, gut, dann dadurch, dass ich bisexuell bin, probiere es erstmal mit einer Frau. So, weil es ist ja einfacher. Ja, ist klar, als wenn es mit einer Frau einfacher wäre. Sag mal ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Habe relativ schnell gemerkt, dass die Frauen, auf die ich stehe, in dem Business nicht wirklich häufig vertreten sind.
Okay. Inwiefern? Also
echte Frauen mit richtig viel Leidenschaft für andere Frauen. Ganz oft ist es genau dieses, ach, ich mache das nicht mit Männern, ich mache es dann lieber mit Frauen.
Okay, aber praktisch gar nicht von der eigenen Sexualität her, sondern nur weil das weniger angsteinflößend
ist. Für den anderen. Hm. Und das ist für mich auch, wenn ich eine Frau kennenlerne und ich das Gefühl habe, sie macht jetzt mit mir rum für Männer, ist das der größte Upturn, den es überhaupt gibt. Wenn ich merke, sie ist nicht bei mir, sondern sie macht das, um jetzt irgendwie toll dazustehen, weil mit anderen Frauen rummachen ist ja immer noch so besser angesehen als Männer mit Männern rummachen. Und weiß ich nicht, muss mich da nicht
sagen. Auch so komisch ist, ne? Aber
ja. Und deshalb, und solche Frauen gibt es sehr selten in dem Business, habe ich auch schon getroffen. Beziehungsweise auch schon mit denen gedreht. Es gibt richtig, richtig tolle Frauen in dem Business, wirklich. Und die muss man sich auch warm halten. Mhm. Aber wie gesagt, hab gemerkt, nein, nimmst du dir lieber Männer, damit kannst du auch umgehen.
Geht auch.
Und hab dann mein erstes Shooting gehabt.
Okay, das brauche ich ganz detailliert. Also dein erster Dreh sozusagen,
mein
ne?
Mein allererster Dreh.
Nimm ich mal mit.
Man trifft sich nacheinander meistens. Wir waren zwei Mädels in der Szene drin und ein Mann. Mhm. Das war eine sogenannte POV-Szene, die halt aus der Perspektive, für alle, die es nicht wissen, aus der Perspektive vom Mann gedreht werden. So der Mann, den Kopf vom Mann sieht man nicht, sondern nur vom Hals abwärts, sodass halt der Zuschauer sich vorstellen kann, dass er das ist. Und genauso kommuniziert man dann halt auch mit der Kamera und quasi nicht mit dem Mann, der dort liegt, sondern du sprichst halt in die Kamera rein, damit sich der Gegenüber, der Zuschauer, angesprochen fühlt. Du kommst halt in die Maske, wirst geschminkt, dann spricht man ab, was man anzieht. Vielleicht kriegst du schon so eine Storyline, was wie die Szene abläuft. So ungefähr läuft eigentlich bei jeder Produktion immer so der Ablauf. Dann werden die ganzen Verträge gemacht. Ja, wir haben ganz viel Papierkram. Dann müssen alle ihre Tests vorlegen. Jeder muss das unterzeichnen, dass er den anderen Test gesehen hat. Den müssen wir alle 2 Wochen machen. Mhm. Wir werden alle, also machen, es wird so gemacht, einfach alle 2 Wochen. Und da werden.
Dann rennt man ja ständig zum Arzt.
Ja, von den kostet auch fast 200 Euro der Test. Aber für die Gesundheit, oder?
Macht absolut Sinn, also.
Ja, also. Das auf jeden Fall, ja. Und ja, so fängt das an. Und sind waren wir beiden Mädels geschminkt. Und dann trifft man sich manchmal noch so kurz im Pausenraum, noch mal einen Kaffee trinken. Wir Mädels quatschen durch, was No-Gos sind, damit man weiß, so wo hört man auf. Gerade wenn es halt auch darum geht, dass eine die dominantere, den dominanten Part übernimmt. Dass man weiß, so wo sind die Grenzen, was auf gar keinen Fall. Wenn nötig, halt auch ein Safe-Word ausmachen. Meistens ist es nicht notwendig, weil ich mache keine BDSM-Szenen oder irgendwie sowas. Deshalb brauche ich das nicht unbedingt. Ich merke das beim Gegenüber an, wenn es dann auch...
Wenn irgendwas dann nicht mehr stimmt.
Genau.
Ne? Mhm.
Ja, wir sind ans Set. Der Vorteil für die beiden, also für ihn und für sie, waren, dass sie ein Pärchen waren. Hat es für mich nicht einfacher gemacht.
Oh, ich wollte gerade sagen, das macht doch dann noch mal nervöser.
Aber super sympathisch beide gewesen und total, in Anführungszeichen, entspannt. Ich war eiskalt, ich habe eiskalte Hände gehabt. Ich war eigentlich, mein ganzer Körper war darauf aus, zu flüchten und nicht Sex zu haben.
Mhm.
Also mein Mund war trocken, meine Hände waren kalt, ich habe gezittert bis zum geht nicht mehr. Ich habe gedacht, Gott, ich kann doch jetzt da unten jetzt, kann ihm jetzt nicht an die Eier fassen, mit diesen eiskalten Händen. Und er auch, es tut mir so leid.
Oh, wie süß.
Und dann habe ich nur runtergeguckt und meine Hand mit dem harten Schwanz in der Hand, nur den geschüttelt. Ich denke mir so, Gott.
Oh nein.
Ich sehe das jetzt keiner.
Ja, aber klar. Ich meine, der erste Dreh, da ist
Wahnsinn.
Man natürlich einfach
Ich war
nervös,
so
ne?
aufgeregt. Unfassbar. Ja.
Und wie ist es dann so abgelaufen? Also was genau habt ihr gedreht und hast du zum Beispiel vorher irgendwie gesagt, okay, fürs erste No-Go, wolltest du irgendwas Bestimmtes erstmal nicht, was du jetzt dann zum Beispiel machen würdest oder...
Das war in dem Fall, wir nennen es eine ganz normale Boy-Girl-Szene.
Mhm.
Das heißt, es wird auch, ist auch nur vaginal. Alles andere müsste vor dem Set halt auch angesprochen werden. Wie gesagt, ein paar bisschen Vorbereitungszeit braucht man dafür schon. Und nee, in dem Fall war es wirklich einfach nur eine ganz normale Boy-Girl-Szene. Und dadurch, dass ich sowieso relativ aufgeschlossen bin und einfach nur gucken wollte, was da auf mich zukommt, ja. Kann ich dir gar nicht sagen, wie die Sexszene war. Ich weiß es nicht. Es ist wie so ein kleiner Blackout. Ich weiß dann nur noch, dass wir ordentlich vollgespritzt wurden und dass ich mit einem Adrenalin und einer Euphorie aus diesem Raum raus bin. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.
Echt?
Und habe mir gedacht, wow, nochmal.
Krass.
Das war echt heftig. Und das ohne, in dem Fall bin ich nicht gekommen am ersten Set. Also das ist... war nicht machbar, da war ich auf andere Sachen konzentriert. Aber das war für mich so aufregend. Das war ja nicht mal mit Tattoo-Stechen oder Ähnlichem vergleichbar. Also es war nicht mal Achterbahn kam daran. Das ist ein befriedigendes Adrenalin-Gefühlschaos. Wahnsinn, ja. Und danach wird man recht schnell süchtig nach diesem Gefühl.
Ach. Würdest du auch sagen, dass du danach eine Phase hattest, wo du direkt so kopfüber reingestürzt bist und einen Dreh nach dem anderen machen wolltest?
Ja, ich bin ja von Land zu Land geflogen. Ich habe ja teilweise 3 Koffer zu Hause gehabt, die alle offen lagen. Und ich kam zurück, habe keine Zeit irgendwie groß zu waschen, sondern habe einfach nur neue Sachen in den Koffer reingeschmissen. Meine privaten Sachen waren sowieso meistens nur so Handgepäck groß. Alles andere sind Shooting-Klamotten.
Ja.
Wenn man sich überlegt, so ein paar High Heels, wenn ich dann 3, 4 zur Auswahl habe. Also ich habe immer 23 Kilo Gepäck plus Handgepäck und Rucksack dabei, immer. Und das habe ich halt quasi immer nur hin und her getauscht. Also ich war in der Höchstzeit war ich wirklich 3 Wochen im Monat unterwegs. Und das teilweise immer nur 3 Tage irgendwo und dann weiter.
Krass.
Ja.
Da kommen wir dann jetzt zu einem Punkt, weil das ist mein erster Gedanke. Du bist seit Ewigkeiten in einer Beziehung, ihr habt das zusammen aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, wenn beide Menschen aufgeschlossen sind und entspannt mit sowas, dann ist, glaube ich, gar nicht die Tatsache, dass du Pornos drehst, ein Problem. Aber auch gerne da darüber sprechen, wenn ihr da Gespräche zu hattet und wie sich das entwickelt hat. Aber ich stelle mir das für eine Beziehung schon anstrengend vor, wenn man plötzlich die ganze Zeit weg ist, oder?
Ich find's anstrengender jetzt, wo ich über ein halbes Jahr schon zu Hause bin, um wegzufahren.
Okay.
Nein, also anstrengender nicht, aber ich sag mal so, mein Partner ist wirklich, wenn jemand gönnen kann, dann ist er das.
Mhm.
Und alles, was mir gut tut, das sieht man in seinem Gesicht, wie glücklich ihn das macht. Das klingt absolut schnulzig und total pervers.
Voll schön.
Aber es ist halt einfach wirklich so und egal. Auch wenn er nicht mit mir in dieses Land reisen konnte, obwohl er nicht mit mir nach Amerika geflogen ist oder ich das erste Mal England und London entdeckt habe oder wie auch immer, er sitzt immer mit mir zu Hause, ich erzähle ihm alles, er ist wirklich immer da und freut sich für mich und hört sich alles ganz genau an. Dann gucken wir uns die Filme zusammen an, dann sagt er mir, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Kritik kann er nämlich auch ziemlich gut.
Oh, okay.
Ja, aber daran wächst man, oder nicht?
Mhm.
Also nur positiv, ich brauche nicht immer nur positives Feedback, man braucht immer ein bisschen Feuer dazwischen. Nee, und das von daher war das gar nicht so schwer.
Krass. Ja, okay. Ja, dann ist doch total schön auch.
Ja. Als anstrengendes das Organisieren zwischen den beiden Jobs und jetzt dadurch, dass wir halt den Hund noch haben, das zu koordinieren und organisieren, das ist eigentlich das Anstrengende und das verdammte Taschenpacken. Ich hasse Taschenpacken. Ich bin ein Tetris-Künstler geworden, wirklich. Aber Taschenpacken ist für mich so der absolute Graus.
Ja, glaube ich. Oh mein Gott. Ja gut, aber das ist ja was du dann auch einfach ständig machst.
Richtig.
Ne? Cool.
richtig cool, ne?
Wenn du sagst, dass ihr deine Filme zusammenguckt, ihr habt doch bestimmt doch dann auch deinen ersten zusammengeguckt, oder? Oder kannst du dich erinnern, als es so ganz frisch war? Ist das ein Antörner, wenn ihr dann zusammen dein Video geguckt habt?
Also, Er sagt immer wieder, er guckt fast gar keine Filme mehr ohne mich. Also er guckt meine Filme, was natürlich total toll ist. Wir gucken auch gemeinsam, wir machen dann immer so gerne mal Sessions, wo ich dann auch von den Stories erzähle, die ich da erlebt habe, weil manchmal passiert ja auch ein bisschen was so hinter und neben der Kamera, was auch immer sehr spannend ist und was gerade für meinen Freund dann oder für uns so dieser Anturner ist, privat halt einfach eine Session für uns zu starten und dann gucken wir die Filme zusammen und dann schwelge ich wieder in Erinnerung, als eben wie das und das war und wie das passiert ist und das macht halt Spaß und das ist halt einfach so, was ihn dann mit dabei sein lässt, quasi, auch wenn er eigentlich nicht da war.
Ja. Voll.
Also ich selber würde wahrscheinlich nicht meine Filme angucken, um geil zu werden. Oder wenn ich mir jetzt einen Film aussuche für mich selber, dann ist es auf jeden Fall keiner von mir selber. Aber es stört mich auch nicht, mir meine Filme anzugucken, ganz im Gegenteil.
Okay. Aber das finde ich ja total spannend. Du machst das ja beruflich, aber du kannst Pornos trotzdem privat genießen.
Ja.
Suchst du dir die anders aus, als du das damals als Physiotherapeutin gemacht hättest? Hast du andere Kriterien?
Oh ja, Gott, ich bin so wählerisch geworden. Ganz schlimm. Ja. Also dadurch, das Ding ist halt, dass die Pornoindustrie relativ klein ist. Man denkt immer, oh, man hat so viele verschiedene Partner. Aber das Coole ist halt, du triffst halt die Leute immer wieder irgendwo, weiß nicht, hast einen Engländer in Tschechien kennengelernt und das nächste Mal triffst du dich in Barcelona.
So, witzig.
Für eine andere Produktion.
Ja.
Und dann siehst du dich wieder ein halbes Jahr nicht und irgendwann triffst du dich dann in England wieder als Beispiel. Und das ist halt, man trifft sich überall irgendwo wieder. Das heißt, es ist eine relativ überschaubare Community. Also mein Fetisch, den habe ich aber schon immer. Ich bin so Abspritzkomm, Sperma, Spiele, so ein Kram, da bin ich voll vorne mit dabei. Mhm. Das hat sich auch echt nicht verändert. Was ich so, und danach gehe ich halt auch immer noch. Also wenn der Porno kein Ende hat mit einem vernünftigen Kampfshot, dann brauche ich ihn gar nicht gucken.
Ah, okay.
Weil das ist so mein Final, das brauche ich halt
einfach. Das muss sein, ja.
Na, also auch wenn ich mal kurz mit meiner Aufmerksamkeit nicht ganz da bin und mein Freund sieht, oh, guck mal, da kommt, dann muss ich auch hingucken. Also er weist mich auch dann darauf hin, guck mal, jetzt deine Szene.
Ja.
So. Das ist der Punkt wirklich, wo wir, nach dem ich immer noch aussuche. Aber ich achte auf die Frauen ganz doll inzwischen. Da bin ich auch sehr kritisch.
Inwiefern?
Ich mag dieses gespielte Gestöhne nicht. Und entweder müssen wir dann den Ton ausmachen, was ich schade finde, weil ich brauche den Ton echt.
Ich wollte gerade sagen, guter Ton ist halt schon richtig hot.
Aber dieses extrem überzogene Stöhnen ist für mich ein ganz toller Abtörner.
Ja.
Also es ist so viel wert, wenn die Frau, wenn du wirklich der Frau das ansiehst, dass die da echt Bock drauf hat.
Ja, verstehe ich.
Und da bin ich halt sehr kritisch geworden, weil ich sehe das ziemlich gut.
Woran siehst du das?
Einfach an der Körperhaltung. Ich weiß halt, wenn es dir wichtiger ist, dass du am Ende der Szene noch ein sitzendes Make-up hast und die Haare gut aussehen, dann machst du irgendwas falsch, würde ich sagen. Also ich sehe danach immer aus wie einmal, ja, egal. Ist ja auch vollkommen egal. Es ist mir halt auch egal, wie ich aussehe. Wichtig ist halt klar für den Produzenten, dass du gewisse Positionen gut halten kannst, eine vernünftige Körperspannung hast. Aber ob mir dann meine künstlichen Wimpern wegfallen oder mein Make-up runterläuft, ist mir eigentlich echt.
Ist wurscht, ne? Ja, verstehe ich.
Wenn es danach noch sitzt, hat der Mann was falsch gemacht.
Ah! Geil. Ich würde total gerne wissen, weil du sprichst ja davon, dass das auch eine Sache ist, wo man sich voll drauf einlässt und wo man Bock drauf hat und ne, wo es dann egal ist, wo das Make-up landet und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich, oder ich nehme mal an, es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen privatem Sex und Pornosex.
Ja.
Magst du mich da mal so mitnehmen, was so der ganz klare Unterschied ist und wie sich das für dich anfühlt auch?
Also ganz, ganz klar erklären. Das eine ist ganz viel und rein körperlich, wo die Geilheit entsteht. Das ist vor der Kamera und beim Drehen. Mhm. Körperlich hast du halt dann, du hast halt nicht diese Verbindung, die ich zu meinem Partner habe, als Beispiel. Wenn ich mit meinem Partner Sex habe, dann schafft er das, mich schon fast zum Kommen zu bringen, indem er mir nur irgendwelche Schweinsachen erzählt. Weil da beginnt der Sex im Kopf. Mhm. Und schon ganz weit vorne. Also wirklich viel weiter, bevor er mich überhaupt anfasst, ist man schon kurz vorm, kennst du das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, jetzt kommt der erste Kuss, das auch noch nach 11 Jahren Beziehung, wenn man sich schon so geil gemacht hat, dass man eigentlich, wenn sich jetzt die Lippen berühren, gleich, oh, das geht einfach über den Hinterkopf bis in den Rücken und dann runter in die, bis, ach, kann ich gar nicht, wirklich. Die Gänsehaut ist einfach unbeschreiblich und genau dieser, das ist das Privat, dieser Moment. Dieses, genau da hole ich meine Geilheit her, indem wir uns gegenseitig einfach vom Kopf her geil machen. Das schaffst du bei einem Pornoset eher selten, es sei denn, du kennst den Menschen schon ziemlich lange. Es gibt auch ein, zwei Darsteller, mit denen habe ich Privatkontakt. Da harmoniert es nochmal ganz anders. Da ist es vor der Kamera dann auch ein ganz anderes, da kriegen wir gar nicht mehr mit, dass überhaupt eine Kamera da steht.
Ach krass, okay.
Das ist dann, passiert dann auch schon. Ansonsten holst du dir da natürlich die Geilheit an, schöner Schwanz, toller Körper, riecht gut, irgendwie die Interaktion zwischeneinander, ist ein intelligenter Mann oder weiß ich nicht, hat schöne Augen oder du hast halt dieses Oberflächliche, was du im Porno hast, was du aber natürlich in dem Fall auch ausnutzt, weil du halt ja schnell irgendwie in Stimmung kommen musst, ne?
Ja, sehe ich.
Irgendwie.
Mhm.
Und ohne Stimmung und wird's halt einfach nur so ein 0815 Filmchen.
Ja, klar. Und der Sex selbst, also privat hat man ja Sex in seinem eigenen Tempo, manchmal zieht man durch, manchmal hat man Pausen, was auch immer. Bei Pornos hat man doch eine, also so stelle ich mir das vor, eine, und ich glaube, so in die Richtung hattest du das auch am Anfang erwähnt, es wird ja durchgesprochen, welche Shots man benötigt, was geplant ist sozusagen. Also man hat schon eine Art Choreo, oder?
Man hat einen Drehplan. Mhm. Du hast ja immer, der Film braucht ja eine Handlung. Das heißt, du hast ja immer so eine gewisse Comedy. Das heißt, du hast eine Storyline, die du ja vorher weißt. Das heißt, meinetwegen, reiche Hausfrau empfängt Handwerker bei sich zu Hause. So der Klassiker. Dann hast du halt diese Storyline, die muss ja, die Fantasie muss ja erstmal bei dem Zuschauer ankommen. Das heißt, du musst ja erstmal ein bisschen was aufbauen an Hintergrund, was meistens wirklich am Set am längsten dauert.
Ach.
Und
das besprecht ihr am Set sozusagen. Es ist nicht so, dass du vorher eine Art Drehbuch oder so zugeschickt kriegst.
Kommt auf die Produktion drauf an.
Ah ja.
Ja. Also ich sag mal, umso größer die Produktion, jetzt bei Brazzers zum Beispiel, kriegst du 10-seitiges Buch vorher zugeschickt. Ja.
Okay.
Bei einfacheren, sage ich jetzt mal, was nicht heißt schlechter, aber bei Produktionen, die den Darstellern auch so ein bisschen mehr Freiraum lassen, da wird meistens immer nur kurz besprochen, das ist die Story und dann guckt man, wie sich das ergibt. Ne? Also gut, okay. kannst du auch nicht mit allen Darstellern machen, weil es ist ja auch viel alles auf Englisch, das heißt, die Darstellerin, der Darsteller muss gut Englisch sprechen können, damit man auch miteinander kommunizieren kann. Ne? Es ist halt auch nicht immer so. Also ich habe bisher, man hat eine Storyline, die wird abgedreht, manchmal mit einem kleinen Zettelchen, aber eigentlich spricht man das mal kurz ab. Und dann macht man Fotos. Nennen wir Stills. Das sind halt quasi die Fotos, die du machst, wenn du dir eine Szene anguckst und guckst, was alles drinne vorkommt. So, das ist das, was du so... Und die Fotos werden natürlich gerne gemacht, solange wie ich noch gut aussehe. Gerade weil man weiß, wie ich am Ende aussehe, bringt es nichts, die Fotos am Ende zu machen.
Das heißt, das sind gar nicht irgendwie Screenshots aus dem Film selbst.
Nein, weil die auch von der Qualität her ganz schlecht werden dann.
Ja, okay.
Und es gibt halt wirklich Pornokonsumenten, die sind da sehr, sehr, sehr genau, was das angeht. Und wenn dann die, kann das Video in 4K sein, aber wenn das Foto nicht in HD ist, dann gucken die sich den Film nicht an.
Krass.
Mhm.
Okay. Das heißt aber, das sind dann wirklich Fotos, wo ihr praktisch schon
die Stellungen durch.
Genau, wo ihr schon penetrierend posiert sozusagen.
Genau.
Das ist ja cool, okay.
Na, weil du hast du halt schon mal, weißt du schon mal, gut, der Produzent möchte die und die und die Stellung haben.
Ja.
Man hat sich schon mal mit dem Partner schon mal in diese Position begeben. Das heißt, sie ist noch nicht, ist nicht ganz neu. Und vor allen Dingen, man macht's, verknotet sich nicht während den Positionswechseln, weil der eine dahin will und der andere dahin will. Das ist beim Privaten scheißegal. Dann
genau.
Macht man mal kurze Pause, lacht drüber, wenn der, weiß nicht, der Pulli am Kopf hängen bleibt oder so. Das ist halt trotzdem aber immer noch ein Film und immer noch eine Produktion und ja.
Okay, das heißt, ihr macht dann Stills.
Wir machen
und
Stills,
danach
genau.
Geht's in den Dreh?
Genau. Und dann geht's meistens in den Dreh. Die Comedy wurde meistens vorher schon gedreht.
Mhm.
Dann die Stills, damit der Mann halt nicht die ganze Zeit immer hart runter, hart, runter, hart, runter.
Ja.
Ist ja auch anstrengend.
Stimmt.
Sondern dass wir von den Fotos, dann ist der Schwanz schon hart, dann kann man meistens, wenn die dann von Fotokamera auf Videokamera umstellen, dann muss auch das Licht meistens nochmal verändert werden, haben wir beide dann Zeit, uns so in Stimmung zu bringen.
Macht man das dann, machen das die Darsteller zusammen miteinander?
Kommt auf den Darsteller drauf an. Also ich lasse meistens den Darstellern keine Wahl, weil ich brauche das.
Okay.
Ich brauche das einfach, das einfach für mich so in diese Leidenschaft Stimmung reinzukommen.
Mhm.
Mhm. Aber ja, es gibt auch Männer, die machen das ganz alleine, weil die das so wollen,
mhm,
und weil es halt so besser geht, muss man auch akzeptieren.
Klar.
Ja, kann ihn jetzt da nicht zwingen.
Zwingen. Da fällt mir ein.
Jetzt hier. So lange, bis er hart ist.
Da fällt mir ein, ich habe mal von einem, ich glaube, das ist ein Klischee, wahrscheinlich stimmt es nicht, ich weiß es nicht.
Erzähl.
Gibt es AnbläserInnen?
Extra Frauen, die dafür, habe ich auch schon mal gehört, habe ich aber, oder, noch nie gesehen.
Ah ja.
Also ich mache das alleine.
Toll, du machst es selber.
Ich mache das selber. Nee, es ist, gehört einfach mit, für mich, es ist einfach unfassbar intimes Gefühl.
Mhm.
Finde ich. Ich mache das sehr gerne.
Ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, okay, lustig. Nee, aber das habe ich auf jeden Fall mal gehört. Ne? Das
gibt
so Leute hinterm Set.
Soll es geben?
Ja, ne?
Ja.
Also, okay.
Ja, aber ich muss ich ehrlich sagen, auch noch nie mitbekommen.
Ja. Ja, okay. Ja, spannend. Naja, gut, okay. Das heißt, ihr bringt euch in Stimmung,
mhm,
und dann wird losgedreht.
Genau.
Und fühlt sich das eher an wie Sport machen oder fühlt sich das eher an wie Sex haben?
Na, ab 5 Männer wird es anstrengend, sage ich immer. Ich habe 3 Löcher, 2 Hände. Alles andere da drüber ist wirklich da ein bisschen heftig.
Okay.
Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ganzen Gangbang-Sachen, umso fetischlastiger es wird, umso anstrengender und mehr Sport ist es natürlich. Also wenn man dann da sieht, 10-on-1 oder wie auch immer, dann sage ich, es ist Hochleistungssport auf 2 bis maximal 2,5 Stunden, so kurz wie möglich natürlich, damit es für alle nicht ganz so anstrengend wird. Und wenn wir dann da mit der Szene fertig sind, dann bin ich froh, wenn ich im Liegen noch mein Essen reinschaufeln kann.
Ja,
und dann schlafe ich. Also es ist unfassbar anstrengend, ja.
Ja,
ja,
verstehe ich. Krass. Ja, okay.
Aber so einen Dreh, sage ich jetzt mal, Boy, Girl, was privat ähnlich kommt, sagen wir es mal so,
mhm,
ist dann auch eine Szene, wo ich mich dann oder auch mal fallen lassen kann, mhm, wo ich dann auch wirklich kommen kann.
Ja.
Und ja, auch einfach mal so dieses Miteinander genieße.
Ja.
Mhm.
Ja, verstehe ich.
Das geht bei so vielen Männern halt nicht.
Boah, das
aber
ist
ich
auch
mag
die Planung und so, ne? Und
also beziehungsweise du musst halt richtig, die Männer müssen ja funktionieren, ne?
Mhm.
Und das zeitgleich. Also, das ist halt, wo ich mir immer denke, warum kriegen wir Frauen so viel Geld dafür und die Männer in Anführungszeichen so viel weniger?
Mhm.
Weil ich finde eigentlich, dass die Männer die Leistung, also wirklich, die müssen ja Leistung bringen, ne?
Weißt du, wie das funktioniert? Also ich meine, ich bin kein Mann, aber ich stelle es mir hart vor. Also wie lang ist so ein Dreh? Wie lange musst du hart bleiben? Wie lange darfst du, ne?
Kommt immer ganz drauf an, wie schnell der Kameramann seine Bilder hat. Also, oder wie gut vorbereitet die Frau ist. Oder wenn es jetzt beispielsweise ein Gangbang ist aus vielen Männern, wie gut sind die Leute um dich rum?
Mhm.
Weil am Ende muss das die Szene komplett sein.
Ja.
Das heißt, alle müssen gefickt haben, alle müssen geblasen haben, also jetzt oder geblasen worden sein. Deutsche Sprache. Und jeder muss gekommen sein. So. Und das am besten so kürzester Zeit wie möglich.
Mhm.
Also ich sag mal, für ein großen Dreh, wo jetzt 45 bis 50 Minuten am Ende rauskommen, wenn alles gut funktioniert und gut getaktet ist, brauchen wir 1,5 bis 2 Stunden.
Okay, ja? Ja, sehe ich. Und was, wie lang ist dann das Video, was dabei rauskommt?
45 bis 50 Minuten.
Ah ja, okay. Aber schon so eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde Material.
Das ist genau, das wäre dann der Bestfall
quasi. Ja, genau. Wenn alles klappt,
ja.
Mhm. Krass. Und ist Viagra oder Hilfsmittel, ist das so ein Ding, was man in der Branche, was Standard ist, weil es einfach eine Sache ist, du musst halt hart bleiben? Und wie sieht das aus man muss ja auf Befehl kommen können, oder nicht?
Also so gut wie, ja, schon. Also die müssen das schon ziemlich schnell abrufen können.
Mhm.
Man hat meistens gibt es die Möglichkeit, nochmal kurz vorher einen Cut zu machen, dass man nochmal Zeit hat, einen Moment, entweder der Mann alleine oder die Partnerin hilft oder was auch immer. Es muss dann der Mann entscheiden, weil das ja doch eine Sache ist, die sehr, sehr, sehr individuell ist.
Klar.
Der eine mag es dabei, angeguckt zu werden, der andere will lieber angucken, der andere will gar nichts sehen, der ist lieber am Handy und beschäftigt sich dann da mit den Filmchen, die er sich da rausgesucht hat. Dem einen ist es lieber, weiß ich nicht, wenn ich dann nebenbei noch ein bisschen Eier kraule oder was auch immer. Also da ist halt Kommunikation das A und O, also miteinander zu sprechen.
Ja.
Und ja. Dann so ist das, aber ja, es ist schon ein heftiges Ding.
Ja.
So.
Und so Hilfsmittel?
Gibt es, ja.
Ja, ne? Ja, ja.
Also, weil es ist aber immer noch ein Thema, was so hinter verschlossener Tür gemacht wird, was manche Produktionen auch gar nicht akzeptieren, wo dann, wenn das rauskommen würde, da wahrscheinlich auch für den Darsteller Ende wäre, weil es halt so strikt geregelt ist. In Deutschland ist es komplett, wollen sie es gar nicht.
Krass.
Und in anderen Produktionen, da gibt's Spritzen in den Schwanz.
Spritzen in den Schwanz?
Ich habe mich nie, also ich drehe mich immer weg, ich finde das immer ganz gruselig und ganz schlimm, aber es sorgt dafür, dass Blutstau entsteht und das Blut nicht wieder zurückfließt.
Krass.
Ja, das hält für eine gewisse Weile und dann fließt es halt wieder irgendwann ab.
Ja.
Muss halt gut dosiert sein. Kann irre gefährlich sein. Macht den Schwanz steinhart, also unangenehm steinhart.
Ach.
Teilweise, ja.
Okay.
Aber Männer sind halt, also die haben halt diesen Leistungsdruck im wahrsten Sinne. Und mit denen wird auch ganz anders umgegangen als mit uns Frauen.
Ernsthaft?
Mhm.
Inwiefern?
Na, man sagt immer, die arme Frau und die wird da als Lustobjekt und wird da wie ein Stück Fleisch hin und her geschoben. Aber ganz ehrlich, also der Umgangston mit den Männern ist viel, viel rauer. Ich bin niemand, der auf Prinzessinnengehabe steht, aber ich stehe da auf jeden Fall ganz oben. Und egal, was ich möchte, egal welche Produktion, die machen das, was ich mir wünsche.
Ja.
Also, ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Wenn ich schlechte Laune habe, wird der Film scheiße. So, wenn ich nach Hause gehe, können sie den Film auch absagen.
Mhm.
Bei den Männern ist es halt, ja, kommt auch immer auf die Produktion drauf an. Man kann es auch nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass so Leute wie Small Hands oder Owen Grady, die werden wahrscheinlich auch hofiert, oder?
Auf jeden Fall.
Also, ne, wenn du so ein Star der Branche bist, sozusagen, dann denke ich, ist das ja wie in jeder Branche sozusagen, ne, wenn du dir einen Namen gemacht hast, dann kannst du Sachen verlangen.
Mhm.
Aber so im Allgemeinen anscheinend dann nicht.
Ja, wenn du leicht austauschbar bist, ist es halt schwierig, ne? Dann musst du halt immer Leistung bringen. Und bei Männern ist das halt dann doch, ja, und es ist halt schwierig, ja.
Krass.
Und weil diese verdammte Spritze, die ist echt, ich verfluche die wirklich, weil das bei mir zum Beispiel geht das dann halt auch nur noch anal, weil meiner Pussy tut das weh. Dann.
Weil die so hart sind?
Ja. Weil die überhaupt gar nicht, das ist nicht dieses normale Hartsein, das ist doch so ein bisschen... Das
ist ja noch ein bisschen wieder, bouncy.
Du könntest damit Tischplatten kaputt schlagen mit den Dingern. Das ist Wahnsinn. Und dann hast du da, weiß ich nicht, 25 bis 30 Zentimeter Prügel mit 6, 7 Zentimeter Durchmesser. Damit kannst du Leute erschlagen, wirklich.
Stimmt.
Ja.
Porno-Dudes haben ja auch alle echt, die werden ja auch gecastet, weil sie große Penisse haben, ne?
Ja.
Das heißt, das sind dann Riesenbrühe.
Viel Sex, weil halt auch die Blutgefäße, ne? Und umso öfter du einen harten Schwanz hast, umso voluminöser kann er halt auch werden, ne?
Ach, ist das so?
Ja, ja.
Ah, das wusste ich nicht.
Also von Cockringen, hast du schon mal was gehört?
Ja.
Die so diesen also so Blutstau ein, verursachen?
Genau, also so ein Ring, den du dir praktisch an die Wurzel setzt, genau. Um den Blutstau zu halten.
Genau, da sind dann Eier, das ganze Paket ist dann halt quasi da drin.
Ja.
Und da wird zum Beispiel der Schwanz auch dicker im Laufe der Zeit und auch härter, weil halt das Blut länger drin gehalten wird und die Gefäße erweitern dann sich. Und dementsprechend kann beim nächsten Mal wieder mehr Blut reinfließen.
Das ist ja spannend.
Ja, das ist echt ein spannendes Ding. Aber es funktioniert wirklich. Daher auch diese Vakuumpumpen für den Schwanz zum Beispiel, ja. Haben denselben Effekt quasi.
Das ist ja krass. Gut zu wissen.
Ja.
Also funktioniert Vergrößerung. Ein kleines bisschen zumindest.
Du kannst es auch operativ machen.
Oh.
Mhm. Oh ja.
Kennst du Leute, die das gemacht haben?
Ja.
Sieht man's? Fühlt es sich anders an?
Nein, aber es ist meistens, dass sie dann auf einmal so einen halben Unterarm, einen ganzen Unterarm in der Hose haben plötzlich. Das ist wirklich, weil du kannst halt, ich glaube, in der Länge 4 bis 5 Zentimeter und im Umfang 2 bis 3.
Okay.
Das ist sportlich halt, ne?
Ja.
Ja.
Aber stell ich mir auch risky vor, oder? Ich meine, da laufen ja auch schon viele
schmerzhaft stelle ich mir das vor.
Und so. Ja, und schmerzhaft. Das ist ja krass.
Ja, aber es gibt es und es funktioniert und er funktioniert danach auch immer noch wie vorher.
Ja.
Nur halt in groß.
Crazy.
Oder?
Crazy, das muss
ja,
ich
ja, wenn du überlegst, hast du vorher so einen, in Anführungszeichen, 15 Zentimeter normal Durchschnitt Schwanz und dann auf einmal hast du volle 20 mit, weiß ich nicht, 6 Zentimeter Umfang oder so. Da das musst du erst mal lernen, wieder umzugehen. Ja, ja.
Ja, klar. Gerade so einen kleinen Gesichtsausdruck, als ich Owen Grey und Small Hands erwähnt habe.
Mhm.
Wo ich mir dachte, da hast du irgendwie einen Gedanken zu gehabt. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie scheiße sind oder so.
Nein, alles gut, um Gottes Willen gar nicht. Das heißt, man hat selbst als Pornodarstellerin hat man auch Favoriten oder Lieblingsdarsteller und wie auch immer. Und dann hast du mich gerade so ein bisschen, war so ein kleiner Flashback gerade. Ich hatte so einen kleinen Fan-Moment. Überraschenderweise auf der Venus letztes Jahr, weil dort das erste Mal der Brazers-Stand vertreten war.
Mhm.
Wie gesagt, Pornodarstellerinnen haben auch ihre Lieblingsdarsteller und hab nicht damit gerechnet, aber auf einmal stand er da am roten Teppich und ich, oh mein Gott, das ist er jetzt nicht wirklich. Und ich noch zu meinem Freund, ich so, Schatz, ist das das? So, ja. Ich so, Gott.
Warte, ganz kurz, redest du jetzt von Owen Grey oder Small Hands oder von jemand anderem?
Keinem von beiden, aber die beiden waren auch da.
Aha.
Ja.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und dann habe ich den die ganze Zeit angestarrt, glaube ich. Ich habe ihn, glaube ich, einfach zu Tode gestarrt, sodass er nicht anders konnte, als einmal mich anzulächeln. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, das ist jetzt ist vorbei. Er hat mich angeguckt. Scheiße, war ich aufgeregt. Und dann kamen wir, das war die Award-Verleihung. Mhm. Ich war da nominiert gewesen. Und die waren halt auch dort. Und bin dann irgendwann zur Toilette. Und wie es halt manchmal so ist, man steht da neben mir. You're beautiful tonight. Mhm. Oh, ich habe gedacht, scheiße. Meine Knie sind so weich geworden. Ich so, ha? Und bin einfach, habe mich umgedreht und weggegangen. Ich war so aufgeregt. Ich wusste überhaupt nicht, dass nichts rauskommt, außer, ha?
Ich liebe es.
Aber er hat gesagt, you look beautiful tonight. Und ich dachte, in einer Stimmlage. Und ich habe mir gedacht, scheiße, war das sexy?
Wer ist es denn?
Sag ich nicht.
Oh, okay. Aber krass. Okay.
Ja.
Ja. Das heißt, dein Lieblingsdarsteller hat dir gesagt, dass du schön aussiehst.
Ja.
Das ist schon schön,
ne?
Schon cool.
Ja, so ein Fan-Moment kann ganz, ganz schön unangenehm sein, muss ich wirklich sagen.
Kann ich verstehen.
Der kann, vor allem, wenn er so unerwartet kommt, ist man dann, und wenn man dann denkt, oh, man ist da so eine tolle gestandene Frau, und dann kommt nur, ja, raus, dann denkst du, oh, scheiße,
ich stell's mir irgendwie ganz süß vor, dass wahrscheinlich deine Fans mit dir ähnliche Stories erzählen können. Und dann hat sie mich angeguckt und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll.
Das ist immer total süß, weil ich habe ja dieses, ich mag dieses Star, den Begriff Star und Fans ist für mich so fern von mir selber, dass ich damit wenig anfangen kann. Und wenn ich dann aber auf der Venus bin und die Leute wirklich mal persönlich sehe, dann stehen die manchmal wie so ein steifes Brett neben mir, wollen ein Foto machen, zittern. Ich merke den Herzschlag wirklich bis in den Hals nach oben. Und dann denke ich mir so, also jetzt einmal ein Tippchen im An, einmal tief durchatmen. Jetzt nehme ich mal in den Arm, mach mal den Arm um meine Hüfte. Wie sieht denn das aus, wenn du hier wie so ein Brett neben mir stehst? Und jetzt einmal durchatmen, lächeln und wir kriegen das schon hin. Und wenn wir zwei, drei Versuche machen, wir schaffen das schon. Aber entspann dich mal ein bisschen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Also wirklich, weil ich, das muss so eine Anspannung dann in den Leuten immer. Also ich würde mich persönlich ärgern, wenn ich dann so ein doofes, krampfhaftes Foto
habe. Ja, klar.
Habe.
Wenn ja, klar. Ich mich aber man ist halt schon aufgeregt, ne?
Total.
Ja, witzig. Hast du da irgendwie mal einen total krassen oder einen total süßen Moment erlebt mit Fans? Oder ist das eher was, was auch einfach aufmessen, dann schnell funktioniert und dann hast du nur kurze Interaktionen und fertig?
Also ich hätte gerne mehr Interaktion, muss ich ehrlich gestehen. Zeitlich ist es auf so Messen immer eigentlich nicht möglich. Versuche aber trotzdem nicht dieses Massenabfertigen zu machen. Also mir ist das schon wichtig, dass wenn jemand sich die Zeit genommen hat und sich auch anzustellen, um mit einem Autogramm, was auch immer, Foto oder wie auch immer haben zu wollen, freundlich, höflich, was die meisten sind, sagen wir es mal so, dann möchte ich mir auch eigentlich gerne die Zeit nehmen. Am liebsten im Kaffee hinsetzen, aber dann hätte ich wahrscheinlich Kaffeesucht am Ende der Venus.
Ich glaube auch.
Nein, das ist halt einfach, ich würde wirklich mir gerne mehr Zeit nehmen, aber es ist manchmal halt einfach nicht möglich. Aber ich versuche halt trotzdem so menschlich und echt zu bleiben, so wie ich halt einfach bin, so wie ich selber auch behandelt werden wollen würde. Auch man sieht ja, dass ich keine Zeit habe, ne? Aber trotz alledem denke ich, dass ich das ziemlich gut hinkriege. Ich habe bisher noch keine Beschwerden gehört, was das angeht. Auf jeden Fall.
Das ist doch schon mal gut.
Aber ja, es gibt auch die Unerzogenen.
Aha.
Mhm. Bei mir gilt zum Beispiel immer gleiches Recht für alle. Wenn ich was bei einer Person nicht möchte, dann darf es keiner. Und genauso auch andersrum. Wenn ich Fotos mache, als Beispiel oben ohne, dann sind die Hände bei sich selber zu lassen, es sei denn, ich setze sie irgendwo hin. Das ist aber eigentlich auch klar, das ist eine Respektsfrage. Ganz viele Fragen, darf ich anfassen? Dann sage ich nein, weil ich möchte nicht, dass mich jeder anfasst, hat nichts mit dir persönlich zu tun. Hat es ja auch nicht, aber wenn ich es einmal erlaube, dann wollen es alle und ja, das klar. Will ich nicht.
Absolut, ganz verstehe einfach.
Und das akzeptieren die meisten auch, aber es gibt halt auch Grabscher, ne? Ja.
Boah, wie dreist.
Die fragen und grapschen dann trotzdem noch hinterher.
Ja. Wie geht man damit um?
Also, ich hab es in dem Fall so gemacht, dass ich in die große Gruppe gesagt habe, ihr könnt euch bedanken, dass ich jetzt keine oben ohne Fotos mehr mache. Er ist dran schuld, weil er mich angefasst hat. Der hat den ganzen Tag keinen Spaß mehr auf der Messe.
Nice.
Weil das ist unfair den anderen gegenüber.
Voll.
Es ist einfach super unfair.
Es ist auch einfach absolut ist unter aller Sau.
Ja, mein Freund ist dann hin und hat ihn gezwungen, das Foto zu löschen dann noch.
Ja.
Weil er hat da kein Recht dazu, dann noch mit dem Foto rumzulaufen.
Ja.
Also es muss halt auch Konsequenzen haben. Ganz viele Frauen lassen halt einfach mit sich machen und das beziehen die dann auf alle, aber ich sage immer, wer ficken will, muss freundlich sein. Also benimm dich einfach ein bisschen. So.
Ich liebe den Spruch.
Ja. Es klingt immer total, also wenn ich diesen Satz sage, dann denke ich mir, oh Gott, denken die Leute jetzt, ich wäre arrogant. Aber ganz viele Männer können froh sein, dass ich mich für sie ausziehe, weil sie würden gar keine Frau so nackt sonst regelmäßig sehen. Also benimm dich, bitte.
Ja.
Ne? Also es ist, hat nichts mit Arroganz zu tun oder ähnliches, aber einfach eine Respektfrage, komm, oder? Es ist ein Geben
absolut.
Und ein Nehmen und
das ist auch einfach übergriffig, Entschuldigung.
Ja.
Also.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Ja. Es ist ja auch einfach ein Unterschied, was du beruflich vereinbart, vertraglich mit deiner eigenen Entscheidung machst. Mhm. Ne? Das gibt niemandem das Recht, irgendwas anzunehmen oder irgendwas sich zu nehmen, was deine Autonomie und deinen Körper angeht, so, ne?
Das ist auch so. Es ist wirklich so, aber, das ist leider die Schublade, die immer noch besteht und was auch immer noch in der Gesellschaft ist, fest verankert ist, ich mach Pornos oder du verkaufst deinen Körper, dein Körper ist dein Kapital. Also wird man gleich ganz anders behandelt als eine normale Frau. Ich bin auch eine normale Frau, aber es ist halt leider wirklich so.
Wo merkst du das?
Positiv und negativ, also negativ in dem Sinne, dass wirklich die Distanz ganz oft fehlt bei den Menschen. Die normale Distanz, die man sonst hat, dieses Kennenlernen, fällt bei mir ganz oft einfach weg, weil man davon ausgeht, naja, sie hat ja eine offene Beziehung und macht ja Pornos und zieht sich ja vor allem und jedem aus, dann kann sie das ja jetzt auch von mir machen. Wenn ich dann aber sage, so, ich habe aber trotzdem noch die Wahl, auf wen ich Lust habe, ich muss ja nicht jeden nehmen, ne? Das als negativer Punkt, weil das halt, das passiert wirklich relativ häufig, es ist echt
krass.
Ja, sehr schade. Aber es ist leider immer noch die Gesellschaft, ne?
Mhm.
Aber so ist es.
Ja.
Schubladendenken, leider.
Voll. Voll.
Ja, damit habe ich wirklich auch noch, immer noch, was heißt zu kämpfen, aber es ist halt da.
Ja. Ja, verstehe ich total.
Deshalb ist sowas, was wir hier heute machen, relativ wichtig. Ganz wichtig sogar.
Ja.
Finde ich jedenfalls.
Ich finde es auch total schön, auch, dass du hier bist und einfach von dir und deinem Leben erzählst, sozusagen, ne? Und dass auch ganz klar ist, Dinge, die du entscheidest und die du beruflich machst, die machen dich ja auch nicht aus als Menschen. So, das ist ja nur,
verändern sie mich nicht, ne?
Ja, also, genau. Das ist ja nur ein Teil deines Lebens.
Mhm.
So. Und das ist ein total spannender Teil. Ich will alles erfahren. Aber, das, daraus Schlüsse über dich als Menschen zu ziehen, ist halt einfach.
Aber es ist nicht vorzeigbar für Mama und Papa. Es ist nicht was, womit du prahlen gehst oder sagst, guck mal, was meine Tochter geschaffen hat. Egal wie glücklich sie ist und egal wie Geld ich verdiene oder wie selbstständig ich bin oder was auch immer, es ist nichts, was du öffentlich anderen Leuten, womit du halt dein Kind auszeichnen kannst als Beispiel. Mhm. Oder es ist immer negativ behaftet und solange, man legt halt einfach noch viel zu viel Wert darauf, was andere Leute denken, über einen sagen könnten, verurteilen könnten. Und deshalb ist die Schublade auch noch relativ groß, in die man mich steckt.
Mhm. Verstehe ich total.
In vielerlei Hinsicht, ne? Also, ja, das ist so ein Punkt.
Ist das was zwischen dir und deinen Eltern steht?
Für mich ist es inzwischen einigermaßen geklärt.
Mhm.
Sofern wie mein Einfluss ist. Mehr kann ich halt nicht machen.
Ja.
Papa möchte nicht. Jetzt aber auch schon seit 6 Jahren. Das heißt, ich muss es halt wirklich jetzt mal akzeptieren.
Du sprichst von Kontakt?
Mhm.
Okay.
Ja, er sucht halt einen Schuldigen für etwas, für das es keine Schuld gibt. Zu akzeptieren, dass diese Entscheidung seine Tochter alleine getroffen hat, ist für ihn nicht greifbar. Es muss jemand geben, der daran Schuld hat. Also entweder er in der Erziehung oder mein Partner jetzt in der Beziehung. Irgendjemand muss schuld sein. Das kann nicht von mir alleine kommen. Aber wenn sich diese Einstellung auch nach 6 Jahren nicht verändert, dann glaube ich, kann ich irgendwann aufgeben zu hoffen, weil es halt einen auch selber bremst, sagen wir es mal so.
Total.
Ne? Meine Mama ist auch mit Sicherheit, wäre sie glücklicher, wenn ich weiter als Physiotherapeutin, also sie nutzt auf jeden Fall jede Chance, mir, um mir irgendwelche anderen Jobangebote zu zeigen.
Ehrlich?
Ja, ja. Aber sie hat halt für sich selber entschieden und verstanden, dass ihr das Wichtiger ist, dass sie weiß, wie es mir geht, wo ich bin, dass ich gut angekommen bin, gut wieder zurückgekommen bin. Wir gehen nicht ins Detail, aber sie weiß das Wichtigste, was sie wissen muss.
Ja.
Hm. So ist der Stand.
Das tut mir leid. Ich glaube,
Muss es wirklich inzwischen nicht mehr. Ich gehe mal so weit, dass ich sage, ich habe alles versucht, was mir möglich ist. Hab bei meinem Papa, weil es ist halt mein Vater, halt viel rein investiert und gehofft und immer wieder natürlich von anderen Seiten auch immer, ach, das wird schon wieder, ach, das wird schon. Und es hat halt immer wieder diese Hoffnungswunde aufgerissen. Aber wenn man merkt, so, es zieht dich einfach, das bremst dich in dem, was ist das Einzige, was mich jetzt noch bremst, was mich nicht so zu 100% vollkommen glücklich macht, muss man auch das manchmal loslassen. Ne? Also.
Verstehe ich.
Und ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht. Ich habe immer meine Türen offen gelassen. Sie sind auch immer noch offen, gar keine Frage. Aber ich werde nicht mehr den ersten Schritt machen, weil den habe ich oft genug gemacht.
Ja, verstehe ich.
Hartes Thema, ja.
Hartes Thema. Wenn du magst,
ja,
würde ich total gerne nach so einem schweren Thema noch mal so ein bisschen Stories erfahren, wenn du Lust hast. So, ja, zum Beispiel der beste Dreh, den du hattest. So, wo du immer noch zurückdenkst und du denkst, boah, es war einfach geil. Es war einfach richtig gut.
Hast du das erste Mal vor der Cam kommen, also das erste Mal vor Kamera mit, ja, Darsteller und allem was dazu. Da, die Geschichte erzähle ich immer ziemlich gerne.
Mhm.
Es war eine schwedische Produktion, wenn es mich nicht täuscht. Sagen wir skandinavisch, weil wir waren Dänen, Deutsche. Es war ein Norweger, ein finnischer Kameramann und eine schwedische Produzentin.
Mhm. Okay.
Irrer Mix gewesen. Wahnsinnig cool gewesen. Wir waren in Dänemark, näher Kopenhagen, auf einer Farm. Der Farmer war damals mal Pornodarsteller.
Geil.
Hat jetzt aber so eine riesengroße Farm, wirklich mit seiner Frau und so. Und der ist dann nochmal zurückgeswitcht quasi und hat mit mir dann nochmal zwei Szenen gemacht und mit der Produktion so einen ganzen Film produziert auf seiner Farm. Du musst dir vorstellen, es ist wieder die Realität in einem Porno. Es steht eine Couch im Garten auf einer Farm. Warum auch immer die Couch dort steht, ist erstmal egal.
Das ist jetzt genauso wieder dieses, warum liegt hier Stroh? Ist erstmal egal.
Wir brauchen sie, sagen wir es mal so. Und dann sind wir da Händchen haltend, aufeinander zurennend, also so total überzogen, aufeinander zugelaufen und haben dann irgendwann Sex im Garten, auf der Farm, auf der Couch gehabt, während seine richtige Frau uns oben am Fenster zugeguckt hat und teilweise zugejubelt hat und am Ende auch zugejubelt hat, als er dann gekommen ist und als ich gekommen bin vor allem. Ich habe gedacht, was ist hier eigentlich gerade, was läuft hier eigentlich? Aber ja, das war die erste Szene, wo ich es geschafft habe, vor der Kamera wirklich echt zu kommen.
Krass, wie bist du gekommen? War das während der penetrativen Teil? Oder war
der
das?
Hat mich gefingert, genau.
Ah ja?
Ja.
Ja, guck mal.
Pharmahände halt, ne?
Okay, ich sehe schon. Ja, krass.
Ja,
das muss doch mega cool gewesen sein.
Das war ein irres Highlight, ja. Ja.
Glaube ich.
Das war so richtig toll. Das war auch eine echt tolle Woche. Wir waren eine ganze Woche da und haben einige Szenen zusammen gedreht.
Mhm.
Und es passiert nicht häufig, dass man in eine Szene rein integriert wird, obwohl man eigentlich gar nicht eingeplant war. Aber das sah so schön aus, die beiden Frauen zusammen. Es waren zwei Frauen und drei Männer.
Mhm.
Beide Frauen waren auch schon einen Ticken älter, so 10 Jahre älter als ich. Mag ich aber total, ich persönlich total gern. Ich mag Frauen mit Erfahrung und weiß nicht, die haben so eine gewisse Ausstrahlung dann auch einfach.
Ja.
Wenn sie so richtig auf Sex stehen, das macht mich total geil. Und die haben da auf extrem vielen Lecken zu fünft gelegen und jeder hat mit jedem und da war überhaupt gar kein System drin. Aber das sah so harmonisch und schön aus, dass irgendwann der Kameramann mich angeguckt hat, would you join? Ich so, ja.
Ja.
Ja, why not? Und zack, lag ich dazwischen. Also krass. Das war gar nicht geplant. Es war immer ein Anreisetag. Also ich kannte auch noch gar keinen davon, aber es war einfach so rundum perfekt, dass ich da einfach Lust hatte, dabei zu sein.
Wie schön.
Ja.
Okay, das ist ja krass.
Das ist wirklich, also das eins der tollsten Erlebnisse, die ich mit definitiv hatte. Mhm.
Kann ich verstehen. Aber wie cool. Du hattest gerade eine Produzentin erwähnt, ne?
Mhm.
im Klischee ist ja praktisch die einzige Frau, die irgendwo an einem Set ist, nee, mit Make-up-Artist vielleicht noch, die Darstellerin. Wie ist denn da so die Verteilung?
Ist noch sehr männlich.
Okay, also ist schon eine männliche Show.
Es ist schon, also wenn, und man merkt es halt auch, wenn eine Frau als Produzentin am Set dran ist,
ja,
dann ist das strukturierter und eine andere Dynamik.
Ah.
Sagen wir es mal so.
Okay. Ja gut, nee, aber das fand ich jetzt immer spannend. Das,
ja. Ist ja, aber es ist sehr männerdominierend, was Produktion und auch Management, Kamera angeht. Ja.
Mhm. Und jetzt so vom Klischee her, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Generation über uns fragen würde, wie stellst du dir das so an einem Pornoset vor, stellt man sich ja das meistens eher so, wie hast du es am Anfang genannt, Schmuddelfilmchen. wie sind die Menschen so am Set und in Produktionsfirmen? Ist das ein sehr professionelles Feeling oder ist das schon so, dass man sich denkt, okay, du willst jetzt hier Sachen drehen, die dich persönlich geil machen, ohne dass es irgendwie um Arbeit für dich als Produzent geht, sondern ich muss jetzt deine Fantasien ausleben und irgendwie fühlt sich das komisch an, so benutzt zu werden? Oder ist das halt was total Professionelles, wo jeder sagt, ja, herzlich willkommen am Set und, ne, also.
Ja. Also ich sag mal, zu 99% ist es wirklich sehr professionell aufgebaut, weil die Produzenten es inzwischen halt auch wirklich wissen, dass man da so gewisse Regeln halt auch einfach einhalten muss. Und bei mir ist zum Beispiel die Regel, Produzent und Darsteller sind niemals ein und dieselbe Person.
Mhm.
Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Fans auf einmal Produzenten sind. Nur um mal kurz Darsteller zu sein. Das ist halt genau dieses Ding. Deshalb ist das zum Beispiel für mich ganz wichtig. Ja, aber ansonsten läuft, wie gesagt, wir arbeiten alle mit Tests, es gibt ja den Unterschied zwischen Amateur und Profi-Porno.
Mhm.
Amateur ist das, wo man immer so denkt, so, das ist im Schlafzimmer irgendwie so heimlich gefilmt worden, low budget, was auch immer. Es ist ja nicht der Fall. Ich sag mal so, ich glaube, dass die Damen, die Amateur drehen, wesentlich mehr verdienen als ich in meinem Profi-Porno.
Ach.
Ich denke schon, ja. Weil das momentan wirklich so, gerade auch mit OnlyFans und sowas, so ein absoluter Trend ist, das so zu produzieren. Ich aber war immer darauf aus, dass das Endresultat ein schönes ist. Ich wollte schöne Fotos von mir. Ich wollte, weiß nicht, schönes Outfit, schön geschminkt werden. Die Männer gewaschen, getestet, rasiert auf dem Silbertablett wollte ich sie da serviert haben. Das war halt einfach so mein Bild von Porno und da wollte ich hin.
Ja.
Und das ist halt auch das, was, deshalb bin ich auch den Weg gegangen und nicht den Amateurweg, sage ich mal so. Und da gibt's halt doch schon strenge Regeln, ne? Also, und das muss professionell laufen. Also, es muss alles abgesegnet sein, dass alles freiwillig passiert, alle über 18 sind, alle mit jedem einzelnen Darsteller einverstanden, kein Drogen, kein Alkohol, ne? Dass man, wenn Stopp gesagt wird, das respektiert wird, dass jeder den Test gemacht hat und so weiter und so weiter.
Okay, sehr schön. Das ist gut zu
also
hören.
Es ist professionell, definitiv, aber es gibt auch immer schwarze Schafe und die nicht zu wenig.
Mhm. Da sind wir vielleicht an einem Punkt für deine schlimmste Geschichte oder dein schlimmstes Erlebnis.
Oh, tut mir total leid, weil ich mag den Produzenten sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen der Produzent, der mich dorthin vermittelt hat, den mag ich noch viel lieber. Aber sie wissen es beide.
Mhm.
Es war meine erste und letzte BDSM-Szene.
Mhm.
Ich sage immer, ich muss immer alles einmal ausprobieren. Und dann kann ich entscheiden, ob es was für mich ist oder nicht.
Mhm.
Der Film ist sensationell gut geworden. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber es war zu viel.
Okay.
Zu viel Leidenschaft für dieses Thema von dem Produzenten. Und da ist zum Beispiel genau das gewesen, dass er es gab einen BDSM-Teil, das heißt, BDSM hat eigentlich nichts mit Penetration zu tun. Sondern es geht wirklich nur um dieses Dominanz-Sub. In dem Fall war es halt ein Überfall und es war schon sehr rabiat und doll.
Mhm.
Ich bin persönlich selber niemand, der auf Schläge steht oder auf mal so ein bisschen würgen oder mal, das ist in Ordnung, ein bisschen rough sein ist okay. Aber so richtig BDSM ist für mich jetzt auch nicht das, was unbedingt mich extrem geil macht. Er wollte es aber, wie gesagt, mal ausprobieren. Und dachte, unter so einer dominanten, erfahrenen Führung wird das was. das Problem am Set war nicht, was gemacht wurde, sondern das muss wie so eine Art Rausch gewesen sein, in die er gefallen ist. Er hat halt Sicherheitsgrenzen überschritten. Ich habe Angst gehabt, als Beispiel, wo meine Hände am Rücken verbunden. Und ich hatte Angst, von dem Hocker zu fallen. Ich wäre hatte Angst, mit dem Kopf auf dem Laminat aufzukommen, während er mir da hinten den Po versohlt.
Ja.
Das war halt so mein Problem. Dadurch, dass ich unerfahren war und er der erfahrene Part, hätte ich mir einfach mehr Sicherheitsgefühl gewünscht. Gerade wenn man dann das auch anspricht und sagt, du, ich habe Angst, ich falle. Und man schon merkt, dass derjenige sich aus dieser Fessel versucht rauszuwinden, weil man immer weiter nach vorne rutscht.
Mhm.
Ja, und dann war das Set sehr, sehr lang. Also wir haben fast 24 Stunden gedreht und dann...
Wow.
Ja. Also das war, wie gesagt, deshalb, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die nicht schön war. Wie gesagt, das Resultat war toll. Ich habe meine Erfahrung gemacht, ich habe meine Konsequenz gezogen. BDSM ist nicht meins. aber das, wie gesagt, das Resultat, ich finde es halt... dass ich es durchgezogen habe, einfach mal
Schulterklopfen.
Wirklich Schulterklopfen. Weil ich habe es halt auch durchgezogen.
Mhm.
Aber heute kann ich drüber schmunzeln. Und heute zeige ich den Film auch einfach schon wieder ganz gerne, weil das eine Erfahrung ist, die hätte mir auch nicht fehlen dürfen.
Ah ja, okay.
Also ich würde sie auch nicht missen wollen.
Ja,
weil sie
du würdest es nicht nochmal machen, aber...
Genau, aber sie hat das erste Mal dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, nein, also entweder... ich krieg jetzt mehr Geld dafür, aber du kannst mich nicht 24 Stunden hier festhalten und mir nur eine Szene bezahlen. So, wenn du möchtest, dass wir den Film fertig machen, es war das erste Mal, dass ich mich durchgesetzt habe. Also
geil, okay.
Aber in einer Situation, in der ich eigentlich körperlich keine Kraft mehr hatte.
Ja.
So, und das hat mich stark gemacht. Von daher, nein, ich würde nicht drauf verzichten wollen. Ich brauchte das auch einfach, ne?
Verstehe ich.
Mhm.
Ja, krass. Und ist schon mal irgendwas total Absurdes oder Bizarres passiert bei einem Dreh? Oder auch hinter den Kulissen? Also du hast ja erzählt, dass du deinem Partner gerne auch mal so Stories von hinter den Kulissen erzählst.
Nein, meinem Partner habe ich ja die Pornos kaputt gemacht dadurch. Das, was heißt kaputt gemacht? Aber so diese, wenn man dann die Darsteller halt kennt und auch die Marotten kennt von den Darstellern und ich dann einfach zu viel erzähle. Meine, es gibt halt Leute, die kann man gut riechen, es gibt Leute, die kann man nicht gut riechen. Ich sag nicht, dass irgendjemand stinkt, aber es ist halt einfach, manche Körpergerüche sind halt nicht kompatibel mit den eigenen.
Mhm.
Und mein Partner ist da sehr sensibel, was das angeht und kann dann den Film nicht mehr gucken, wenn er weiß, dass das für mich nicht zu 100% angenehm war.
Ja. Ist das hauptsächlich eine Geruchssache?
Ich bin ganz geruchsempfindlich, ja. Ganz doll.
Mhm.
Und wenn ich jemand gut riechen kann, dann kann ich ihn auch wirklich gut riechen. Dann kriegst du mich auch nicht mehr weg.
Mhm.
aber sagen wir mal, wenn ich den Geruch nicht mag, dann ist es für mich eines der schwierigsten Punkte, dann die Hürde zu überwinden, dann wirklich in Stimmung zu kommen.
War, glaube ich.
Das ist schwierig.
Also ich glaube auch, dass ich Optik, glaube ich, gut ausschalten könnte oder man findet an vielen Menschen attraktive Punkte. So, aber wenn jemand, nee, das verstehe ich.
Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du einen, der ist, sag mal, semi-attraktiv. Es ist schön anzusehen, aber es ist jetzt nicht unbedingt dein Typ, Mann. Mhm. Aber charakterlich und vom Typ ist er einfach super lieb, mega nett, du verstehst dich richtig, bist auf einer Wellenlänge und dann hast du den Körpergeruch, den da überhaupt nicht deins ist. Das ist so gemein, du weißt nicht, was du machen sollst, weil du magst ihn total gerne und, aber, ja, schwierig.
Ja.
Ganz schwierig.
Passiert dir das häufiger?
Nein, okay. Passiert sehr, sehr selten.
Okay.
Sehr, sehr selten.
Okay, also wirklich vereinzelte Menschen.
Ja. Es gibt neutrale Menschen, sage ich jetzt mal Darsteller, die sind jetzt nicht, es gibt Leute, die ich irre gut riechen kann.
Mhm.
Und nur ganz, ganz wenig, also ich nicht mal eine Handvoll
okay.
In der Zeit, die ich jetzt.
Okay, ja. Immerhin, das ist ja schon mal
aber
gut.
Sie sind, es ist halt prägend, ne? Das
ja.
Weil man halt immer nicht weiß, wie du damit umgehen sollst.
Oh shit. Kann ich total verstehen. Ja, krass. Da kannst du auch echt nichts mehr machen, ne? Aber es gibt Leute, also es gibt wahrscheinlich niemanden, der ungepflegt ist, oder? Das ist oder schon?
Was heißt ungepflegt? Also Pflege ist ja auch so eine individuelle Sache, ne? Jeder entscheidet ja da doch immer noch für sich, was für ihn hygienisch ist. Ich würde zum Beispiel nicht ans Set gehen, wenn ich mich 3 Tage nicht rasiert habe. Es gibt Leute, die machen das. Ist das jetzt unhygienisch oder nicht? Ist die Frage.
Also Rasur würde ich nicht sagen, aber 3 Tage nicht geduscht, das wäre was anderes. Nee,
das ist schon, das ist dann schon was anderes. Ne? Also das sollte schon sein. Das ist ja auch, nee, wenn man sich das, ganz oft geht's ja halt auch einfach um die Optik.
Ja.
Ne? Und wenn man sich, das geht ja nicht nur ums Anal, zum Beispiel auch vaginal, wenn man jetzt privat zu Hause Sex hat, hat man ja gewisse, manchmal weiße Schleimhäute,
ja,
die dann halt auch am Schwanz bleiben,
ja,
wenn man Sex hat.
Ja.
Ganz normal.
Ja.
Ist in Produktion zum Beispiel nicht gern gesehen. Das heißt, es wird vorher gespült, dass die Vagina komplett sauber ist von innen. Das weiße Sekret ist zum Beispiel eine Sache, die nicht gewollt wird im Film.
Ja, stimmt, habe ich auch noch nie gesehen.
Ja.
Ja.
Mhm. Und das ist im Film zum Beispiel eine Form von unsauber. Dann musst, ja, du dich quasi dann nochmal sauber machen. Mädels, die zum Beispiel neu in dem Business, die wissen das nicht.
Ja.
Woher auch. Ist ja auch, klar, eigentlich absoluter Müll. Aber ist auch egal.
Ja.
Die müssen dann also das mit dem Spülen halt auch quasi lernen erstmal.
Wie macht man es denn?
Also ich mache das ganz simpel. Ich habe inzwischen, weil es halt auch einfach nicht gesund ist, sich jedes Mal die Schleimhäute wegzuspülen, habe ich mir so ein, kennst du diese Dusche, womit man eigentlich auf Toilettenpapier verzichten kann? Das gibt so diese Pumpen, ich weiß, ja, gar nicht, wie die heißen. Und dafür gibt es zum Beispiel so kleine Milchsäure-Tabletten, die kannst du auflösen.
Ja.
Und dann spüle ich damit einmal einfach aus.
Okay, also so ein Pumpding zum, zum Spülen, und da in die Flüssigkeit packst du so Milchsäure-Tabletten.
Genau.
Kriegt man die aus der Apotheke?
Nee, kannst du sogar in jedem Kosten, also Rossmann DM hat das auch. Ja.
Krass, und wie viel vorher vor einem Dreh macht man das?
Nee, unmittelbar davor.
Ja. Ach so, das heißt, du nimmst diese Milchsäure-Tabletten nur, um das Spülen nicht so schädlich zu, genau, machen, sozusagen.
Genau.
Aber zum Spülen reicht eigentlich Wasser, sozusagen.
Zum Spülen reicht Wasser. Wichtig ist es im Endeffekt eigentlich, dass du es danach machst. Also nach dem Shooting,
ja,
spüle ich mich meistens auch nochmal aus.
Ja.
Weil ich mag da, also je nachdem, einfach um,
klar,
fürs Gefühl.
Ja.
Ne? Und da mache ich das dann meistens auch mit diesen Milchsäure. Da ist es halt das Wichtigere, damit danach wieder alles,
ja,
regeneriert wird.
Ja, ja, verstehe ich. Und wenn wir schon beim Spülen sind, wie sieht das, du hattest das in der Eingangsrunde schon erzählt, sich anal auf einen Dreh vorzubereiten.
Mhm.
Wie lange isst du nichts, bevor, also sagen wir mal, heute um 12 Uhr mittags geht der Dreh los?
Dann höre ich um 18 Uhr auf zu essen. Am Tag
vorher. Okay.
Spüle das erste Mal gegen 20 Uhr abends.
Mhm.
Geh ins Bett.
Mhm.
Mm.
Und du spülst nur mit Wasser, ne?
Ich spüle nur mit Wasser.
Machst du das mit so einer, mit so, es gibt, ne, ja diese
Analduschen.
Mit einem Duschaufsatz. Mhm. Der also dann einfach an den Schlauch gedreht wird, ne?
Nur am
auffüllen. Wieder.
Genau. Das mache ich also einmal am Abend, bevor ich schlafen gehe.
Mhm.
Dann einmal morgens und einmal unmittelbar vom Dreh nochmal.
Ah ja.
Es, krass, ist halt, das ist halt so meine Regel, und halt, ich habe meistens einen Energy Drink mit Zucker, damit ich überhaupt ein bisschen, ich esse erst wieder nach der Szene.
Mhm.
Und wer meine Anal-Szenen kennt, das sind meistens genau diese 10-on-1-Szenen, und dann, das hast du.
Das heißt, schön auf nüchternen Magen richtig sporteln. Okay.
Ja. Und, aber es ist einfach, für mich zum Beispiel ganz dolle wichtig, weil ansonsten könnte ich mich nicht entspannen.
Mhm.
Beziehungsweise wenn ich auch nur Ansatz oder mein Kopf nur denken könnte, bist du heute wirklich sauber, dann macht mein Arschloch zu, meine Pussy macht zu und dann sagt, hier kommt keiner rein. Und dann kommt da auch keiner rein.
Mhm.
Also das ist dann ziemlich blöd.
Ja, sehe ich.
Von daher ist es halt echt wichtig, dass ich sauber bin. Und es ist halt nicht so, dass man mal wie zu Hause das Licht ausmachen kann. Nein, da werden noch weitere Lichter angemacht.
Ja, genau.
Die Arschbacken auseinandergezogen. Und wirklich, da kannst du... Egal.
Wie viel
kostet der Käse in Dänemark? Enemark, also ein höchstes Echo.
Ja, eben.
Also das, ja, ist schon, weil krass, es halt wirklich sind diese Gapes, ne? Dann ziehst du halt wirklich, er zieht den Schwanz raus, du ziehst die Arschbacken auseinander und dann kannst du wirklich.
Filmt die Kamera richtig rollen.
Bis in den Dünndarm gucken. Definitiv. Und da willst du sauber sein.
Ja, verstehe ich.
Mhm.
Krass. Aber Medikamente für sowas ist jetzt nicht eine Sache. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, aber das war eine amerikanische Seite, wo irgendwas gesagt wurde im Sinne von Imodium zum Beispiel nehmen, um die Darmaktivität einzustellen.
Wenn ich am Tag vorher warum auch immer, nicht nachgedacht habe und habe mir eine Pizza reingefahren oder McDonald's gegessen oder weißt du, was auch immer.
Ja.
Das, was dreimal so viel rauskommt, wie du es oben reinschmeißt quasi.
Ja.
Dann mache ich es vor der Szene ungerne, weil ich halt weiß, dass es immer sehr anstrengend ist, wenn es dann vorbei ist.
Ja.
Ne? Also nach der Szene ist dann, ja.
Ja, ja, verstehe ich.
Deshalb bist du ja sowieso schon alles sehr gereizt.
Ja, klar.
Und wenn dann alles noch zu fest ist,
ja,
ist es halt auch nicht. Ne? Deshalb, ich mache es ungern, aber es kommt auch vor, dass ich das benutze. Aber es ist auch das Einzige, was jetzt, ja.
Was da irgendwie eine Rolle spielen könnte.
Genau.
Und isst du irgendwas Bestimmtes oder nicht am Abend vorher?
Na, also generell sagt man leicht verdauliche Sachen.
Mhm.
Kein rohes Obst, Gemüse und so ein Kram, weil das braucht immer eine ganze Weile, da hast du echt lange dann was von. Ich versuche mich dann die Woche, ich bin dann immer eine Woche da, meistens flüssig zu ernähren, viel Suppe, Eiweißshakes zum Beispiel.
Ja.
Allein nur, um mir das einfacher zu machen. Das ist einfach nur, es ist kein Muss, es ist keine Regel, kein Zwang. Aber macht es für mich morgens leichter, mich sauber zu machen und muss da keine 3 Stunden im Bad sitzen, sondern es reicht, wenn ich dann eine halbe Stunde verbringe und habe halt trotzdem so das Gefühl, dass, ja.
Ja, ja, total. Und du drehst dann eine Woche lang und dann mehrere Szenen oder wie?
Genau, meistens 3 Szenen. Ich habe immer bei so einer großen Szene, habe ich immer einen Tag Pause dazwischen.
Ah ja.
Ja.
Spannend. Okay. Guck mal, weiß ich auch Bescheid. Weil wir jetzt gerade bei der Stelle sind, wo ich dich nach so Behind-the-Scenes-Secrets frage. Wie sieht denn das Rezept für Fake-Sperma aus?
Es gibt Gleitgel, was diese Konsistenz hat und diese Flüssigkeit hat. Es gibt sogar Pulver, was du dir selber anrühren kannst, was dann genau diese Konsistenz und auch diese Farbe hat.
Mhm.
Musst du immer aufpassen, dass es nicht zu weiß ist, sonst wirkt es ja auch wieder...
Ja.
Falsch, ne? Also es gibt da so eigentlich, also entweder kannst du es kaufen, es gibt richtig Fake oder Porn Sperm heißt es.
Ah ja.
Kannst du es kaufen in der Tube.
Ja, geil.
Oder kannst du es dir halt selber anrühren.
Mhm.
Ist meistens geschmacksneutral. Schön ist es trotzdem nicht. Mhm. Ich bevorzuge dann doch lieber das Sperma.
Kann ich verstehen. Okay, dann vielleicht noch eine kleine Frage zu der Behind-the-Scenes-Magic.
Mhm.
Wenn ich jetzt eine Jungdarstellerin wäre und zu dir komme und ich frage, sag mal, wie fake ich denn möglichst überzeugenden Orgasmus?
Als Frau.
Mhm. Was sind dir so die Tipps, die du geben würdest?
Die Tipps, also, dass man halt wirklich eine Steigerung im Stöhnen hört und dass das zusammenpasst mit der Körpersprache.
Mhm.
Am besten ist es, die Augen zu schließen, weil so hast du keinen Druck, dass dir irgendjemand dabei zuguckt, dich anguckt, wie auch immer. Und dass man das für sich macht, weil das macht man normalerweise ja auch, wenn man kommt, hat man meistens die Augen ja auch zu. Also, ich zumindest. Und am besten ist es zu üben. Übung macht den Meister. Es ist wirklich wahr. Es ist schön lang rausziehen. Weil so kann man eventuell dann doch noch den Körper auf das Stöhnen einstimmen. Weil das ist halt wirklich wichtig. Wenn das nicht stimmt, dann sieht man das sehr schnell. Und dadurch, dass bei einer Frau, ich finde, der Orgasmus sowieso sich immer noch ein bisschen länger in die Länge zieht. Und sollte man zum Ende hin auch so ein bisschen Entspannung, Kraftverlust, sowas im Körper spüren, sehen, wie auch immer.
Mhm.
Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen.
Ja.
Was man auch machen kann, ist auch ganz cool, ist, gerade wenn die Kamera so direkt auf deine Pussy gefilmt, kannst du die anspannen.
Ja.
Bisschen. Sieht dann aus, als wenn sie pulsieren würde. Das kriegt man, geht auch ganz gut. Ein bisschen Übung.
So einen Beckenboden anziehen, ne? Das ist ja vom Gefühl her, wenn man es macht, als würde man, wenn man richtig pinkeln muss, einhalten, ne? So dieses Ranziehen vom Beckenboden, ne? Genau.
Das kann auch sehr stimulierend wirken, wenn man das regelmäßig macht, übrigens. Von daher ist das gar kein unangenehmes Training. Sowas zu üben. Aber das sieht man auch vor der Kamera, zum Beispiel.
Cool, ja. Gute Tipps.
Ja, so kleine Tricks halt. Am besten ist es, man guckt sich einfach mal 1, 2 Frauen an, wie die kommen, dann guckt man, wie man selber kommt, und man übt es.
Ja, also ich meine, letzten Endes ist es dann halt auch Schauspiel, ne? Und sich selber da reinsteigern und so, ne?
Ja, so wie ich sage, dass der Film für mich nicht befriedigend ist, wenn der Mann nicht am Ende kommt, ist es halt für ganz viele Männer auch so. Ne?
Klar.
Aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich sehe, dass da Fake-Sperma rauskommt.
Ja?
Fühl ich mich verarscht. Ich fühle mich da richtig verarscht, ja.
Und du siehst es?
Ja, man
sieht es. Du erkennst es, ne?
Ja. Meistens ist das Problem, dass die Leute übertreiben und zu viel nehmen. Und das einfach dann so unwirklich ist, wo ich mir denke.
Du kriegst so ein halber Liter, Leute.
Komplett weiß. Du denkst, ja, genau.
Verstehe ich. Gibt's irgendwas, was du deinem jüngeren Ich zum Einstieg raten würdest? Jetzt mit dem, was du schon weißt und erlebt hast? So, Julie Love nach dem ersten Film und du sprichst mit ihr und sagst, was würdest du sagen?
Ich würde sagen, fang langsam an und geh nicht mit deinem Fetisch zuerst voran, also mit deiner Leidenschaft zuerst voran, weil das war, glaube ich, ein Grund, warum ich mir eventuell die eine oder andere Produktion nicht versaut habe, aber dass die nicht mehr auf mich zugekommen sind, weil ich gleich relativ zu Anfang Anal und Gangbang und sowas gemacht habe, kommt für ganz viele andere Produktionen, komme ich dann gar nicht mehr in Frage zum Beispiel.
Wieso das denn?
Weil man nennt es verbrannt. Zum Beispiel, ja.
Krass.
Und das würde ich wahrscheinlich, das ist das Einzige, was ich denke, ihr sagen würde, mach langsam. Du hast Zeit, kein Druck, kein Stress. Das läuft alles nicht weg, aber mach nicht alles auf einmal.
Das klingt nach einem guten Ratschlag.
Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß, dass ich ganz genau darauf nicht gehört hätte.
Natürlich.
Ich hätte es eh nicht gemacht, gesagt, erzähl mal, wer bist du denn?
Ja, laber du nur.
Nur ja. Weil du das gemacht hast, muss es mir nicht passieren, ne?
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken. Hallo ihr da draußen, das war jetzt Teil 1 einer Doppelfolge. Den nächsten Teil gibt es wie gewohnt in 2 Wochen, aber schaut gerne mal in der Zwischenzeit bei Instagram vorbei, wo ich die fantastische Julie Love auch markieren werde. Liebe Grüße, tschüssi!